dann kannst du eben auch neben Klarheit auch den Kontakt zu den Kindern und Kindern halten, mhm, Mentalität und so weiter, eben auch die Tools musst du drauf haben.
Christian, heute sehr, sehr spannende Folge. Ich freue mich schon so sehr auf die Aufnahme. Wer ist denn heute bei uns zu Gast?
Ja, heute behandeln wir ein top aktuelles Thema. Knapp 2000 Jahre erst alt, aber immer noch wirklich aktuell. Ein Dauerbrenner. Es geht nämlich um Kommunikation. Ja? Und dazu haben wir uns jetzt die Koryphäe schlechthin im deutschsprachigen Raum eingeladen. Er ist Top Executive Coach, der führende Keynote Speaker Coach für Vorstände, Geschäftsführer und Unternehmer und seit heute auch für Lehrer oder Lehrerinnen. Ja. Er ist Top 100 Speaker zum Thema Führungskommunikation und strategische Kommunikation. Unser Gast wird uns allen heute nochmal ganz klar zeigen, wie Kommunikation auch mit und vor der Klasse funktionieren kann. Herzlich willkommen, Frank Asmus.
Hallo Frank, schön, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns wirklich sehr. Ich würde dich bitten, dass du dich kurz bei unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst und vor allem, wie so dein beruflicher Werdegang ist, war und so weiter.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung und die Frage jetzt, wie lange darf ich es machen? Ne? Man spielt ja, wenn du eine Frage stellst, fängt er an zu erzählen. Aber ich mache es ganz kurz vielleicht. Ich komme vom schönen Bodensee, also aus Konstanz am Bodensee und war auch kurz dann danach nach meinem Zivildienst in Paris. Und dachte dann, ich würde gern meinen Träumen folgen. Ich will gern Theater- oder Filmregisseur werden. Und die damals berühmteste Schule war das Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Also die Universität für Musik und darstellende Kunst. Und da fahre ich jetzt mal hin. Und damals hatte ich natürlich kein Geld nach dem Zivildienst und so. Und musste dahin, bin dahin getrennt, ja. Ja. Also mit, kein Witz, mit einer Apfeltüte, lauter Äpfel drin. Wien übernachtet in so einem Männerwohnheim für 6 Leute. Ja. Und bin dann zur Aufnahmeprüfung gefahren und da waren 524 Bewerber. Mhm. Und ich wurde genommen als einziger Regieschüler. Und das war natürlich schon, wo ich aufs Gleis gesetzt wurde. Also ich habe dann Regie studiert, war nachher auch Theaterregisseur, war auch 10 Jahre Schauspiellehrer. Das war sehr wichtig. Mhm. Pädagogischen Ansatz auch, den ich natürlich auch im Coaching habe und war auch selber auf der Bühne, Salzburger Festspiele und so weiter. Damals mit dem Studium kam eben Apple auf mich zu, kann ich da mal vielleicht in Ruhe erzählen. Und so ging auch mein Weg in die Wirtschaft hinein. Ne? Und heute bin ich also Kommunikationsexperte für Unternehmen von Apple bis Zalando. Mhm. Es sind große Unternehmen, Konzerne, es sind aber auch viel Mittelstand, die ja wissen, kommen. Das ist einfach die Nähe da zum Mittelstand. Es sind KMUs und hier in Berlin sind es vor allen Dingen die Startups eben. Das heißt, es ist sehr, sehr gemischt, ja, und mit denen arbeite ich eben an Positionierung, Strategie, dann die Kommunikationsstrategie, an Pitches, an Präsentationen, an Keynotes und ich liebe was. Ich liebe was.
So. Bei dir dreht sich im Prinzip alles um Kommunikation. Frank, warum bist du dann letzten Endes vom Theater in die Geschäftswelt gewechselt? Was war dein großes Why?
Okay. Also, ich sage manchmal, meine Auftritte auf der Bühne, und es gibt ja auch Auftritte vor 10.000 Leuten und mehr, ist eine Form des Theaters heute. Warum? Weil im Theater hast du drei große Bereiche. Du hast dass die Autoren und die Autorinnen, das Stück. Du hast die Regie und das Regie-Team, was ich studiert habe. Und du hast als drittes die Schauspieler auf der Bühne. Ja. Und in Wirklichkeit hat mich alles drei total. Deswegen war ich auch selber auf der Salzburger Festspiele. Und als Spieler habe ich immer sehr stark auch Textarbeit gemacht. Also schon vorfeld der Inszenierung. Und heute kann ich eben auf der Bühne alles drei machen. Ich mache sozusagen mein Stück. Bin also der Dramaturg, der Autor, mache meine Inszenierung, bin also das Regie-Team und bin auch dann der Akteur auf der Bühne. Und ich kann also entscheiden, worüber ich spreche, wie ich spreche, auch zum Beispiel, wie tief ich darüber spreche. Ja. Ich glaube, es ist, was ich so entwickelt hat und was ich sehr liebe, dass ich, egal wofür ich engagiert werde, immer sehr gern sehr tief gehe. Also zu kognitionspsychologischen Prinzipien, kommunikationspsychologischen Prinzipien und noch tiefer. Ja, und dann ist es halt auch die Unabhängigkeit, weil es bei Theater oder Film bist du irgendwie von 5 Intendanten abhängig. Und ja, die sind so ein bisschen wie Spinat, nicht immer lecker, aber gut fürs Wachstum.
Nett formuliert.
In der Wirtschaft total anders, weil es sind so viele Leute, die mich gerne engagieren, und dadurch habe ich einfach eine große Bandbreite. Ja, und ab und zu auch noch jetzt, ich bin ja auch selber Universitätsdozent hier an der Technischen Universität in Berlin.
Genau.
Da habe ich auch Leute, das ist sehr inspirierend und ich liebe wirklich, was ich tue. Ja.
Also ich glaube, wenn ich es versuchen darf, auf den Punkt zu bringen, du hilfst gerne Menschen dabei, sich selbst entfalten zu können. Richtig?
Wow, das ist genau das in der Tiefe. Natürlich ist es nicht das, was ich immer bei LinkedIn poste, sonst kriegen die Vorstände Angst vor mir. Aber das ist natürlich in Wahrheit Potenzial. Also wenn nur ein Vorständin oder ein Vorstand, die eine Keynote auf der Bühne, eine neue Strategie oder so, wirklich so präsentiert, dass die Leute emotional, also nicht jetzt vielleicht euphorisch, aber emotional mitgenommen werden, weil Menschen überzeugen heißt ja, emotional zu gewinnen.
Ja.
Das geht nur, wenn sie sich weit ihr Potenzial entfalten. Ja, genau, so ist es. Ja.
Okay.
Weil sonst, die andere Sache wäre ja, du manipulierst, das machen Populisten.
Ja, das wollen wir nicht.
Frank, merkst du da in der Zusammenarbeit bei Männern und Frauen Unterschiede, wie offen sie auf dich zugehen und arbeiten können mit dir?
Ja, also jetzt mal unter uns Frauen gesagt, nein, Spaß. merke ich natürlich. Das ist nur so empirisch, ne? Ich habe da keine wissenschaftliche Arbeit drüber. Wir wissen aber natürlich, ich war ja auch Schüler von Simi Molcho auf meiner Seminar, dem Guru der Körpersprache, natürlich auch aus der Forschung, dass es natürlich ein unterschiedliches, im Durchschnitt ein unterschiedliches Kommunikationsverhalten gibt, ne? Und natürlich die größere, offenere Mimik von vielen Frauen, auch wenn sie Publikum sind, ist eben auch, weil sie emotional offener sind, Signale senden musste in die Gemeinschaft, ja, Kommunikationssignale. Also es gibt Unterschiede, aber zur Ehrenrettung von uns beiden Männern hier im Podcast, die Männer haben sich in den letzten Jahren atemberaubend verändert. Also es gibt immer mehr ganz tolle, kooperative Männer, egal in welchem Bereich, die offen sind, die Lust haben einzusteigen. Und manche von denen haben dann trotzdem auf dem Weg nicht ihre Männlichkeit. Ist ja auch schön, wenn es zusammenkommt. Also sehr unterschiedlich, aber gleichzeitig auch kooperativ, offen, zielorientiert, gemeinsam, ohne Hierarchie arbeiten.
Ja.
Aber als ich angefangen habe, war die Hierarchie in den Vorstandsetagen extrem. Aber glücklicherweise komme ich ja aus dem Theater, habe keine Angst vor Emotionen. Ja, und ich sage, ich bin ja aus meiner Sicht immer, was ich fühle, was ich denke, natürlich voller Wertschätzung.
Ja.
Und die dann geliebt, weil sie in ihrem Tempel, die sie dann nachts da geschult haben, alle waren schon weg oben, die fanden das gut, wenn einer mal plötzlich dann gesagt hat, aus meiner Sicht wird das so nicht funktionieren.
Mhm. Ja, genau.
Erstmal große Stille. Wie meinen Sie das? Weil endlich mal einer sagt, wie so ein Narr früher, ja, in der alten Zeit, in Shakespeare-Stücken, was er denkt und fühlt. Und dann danach lieben sie dich. Danach lieben sie dich, weil endlich einer nicht in dieser trennenden Hierarchieebene feststeckt. Denn sind ja in Wirklichkeit auch Menschen.
Ja.
Das ist vielleicht das größte Geheimnis, denn ich arbeite ja mit Menschen und jeder Mensch ist anders. Aber ich habe keine Angst vor Menschen, weil ich auch, weil ich mich auch im anderen erkenne. Ein bisschen tief vielleicht, aber das war die Weihnachtsbotschaft, weißt du?
Die Neujahrsbotschaft.
Also, okay. Ja, Neujahrsbotschaft, genau. Also das heißt, sich anderen zu erkennen, ist vielleicht die wahrste Liebe, weil
Frank, was ich von dir gelernt habe, war grundsätzlich, dass Klarheit in der Kommunikation ja unerlässlich ist. Aber der Klarheit vorausgeht prinzipiell erstmal die Selbstklärung. Also, wer bist du, was willst du? Kannst du uns dazu vielleicht einmal kurz was sagen?
Also, wenn ich darf, auf dieses unschöne Thema Populismus eingehen.
Ja,
Populismus ist einfach keine Selbstklärung, sondern du siehst ein Problem, vergrößerst es emotional und sagst, Anna ist schuld. Sorry, Anna, ja.
Ja, es stimmt halt.
Das ist Populismus. Deswegen diese Schuldzuweisung löst ja keine Probleme, sondern schafft nur neue und spaltet die Gesellschaft. Aber integrative Kommunikation ist ja viel, viel schwieriger. Ne? Also egal, was man von ihm hält, aber yes, we can, ist viel schwieriger als America first. America first, spaltend. Und für andere Länder und so weiter. Das heißt, wenn du nicht manipulieren willst, musst du ja erstmal klären, wofür willst du stehen? Was sind deine Botschaften? Und deswegen dieser Satz, den du gesagt hast, guter und auch nachhaltiger strategischer Kommunikation geht immer Selbstklärung voraus. Mhm. Vielleicht mal ein Beispiel. Die FDP gerade in Deutschland hat ja große Probleme mit ihren 4%, da, die sie nach unten haben. Aber es ist gar nicht einzusehen, warum eine Partei in der viertgrößten Weltwirtschaft, die es gibt auf diesem Planeten, 4% hat. Und ich glaube, es liegt daran, weil sie einfach zu rhetorisch und manchmal auch populistisch agiert.
Ja, Kopfgeburten.
Kopfgeburten und auch ein bisschen manipulativ, statt einfach ihrer DNA zu folgen. Denn ursprünglich stand die FDP für Liberalität und Wirtschaft.
Ja.
Dann bräuchten in der Besetzung auch Leute, die für Wirtschaftskompetenz stehen, meinetwegen Unternehmer und Unternehmerinnen. Und dann werden die Botschaften auch sehr schnell klar. Und ich bin mir sicher, aus meiner Erfahrung, jahrzehntelange Erfahrung, sie hätten viel mehr Erfolg.
Wahrscheinlich,
und, ja. Ja, sicherlich in der viertgrößten Weltwirtschaft. Das heißt, sie verlieren sich im Rhetorischen. Und das passiert auch in Unternehmen. Dass ich da hinkomme und sage, ja, lernen Sie mal kurz Rhetorik, damit ich da irgendwie so. Was haben Sie eigentlich vor überhaupt, so grundsätzlich? Ja. Ich meine nicht, sondern das Unternehmen. Wo soll es denn hingehen und warum überhaupt? Ja?
Ja.
So. Und dann also gehen wir in die Tiefe und plötzlich entspannen die sich. Mhm. Denn es gibt einen Satz von Schulz von Thun, diesen wunderbaren Kommunikationspsychologen, wahrscheinlich kennst du ihn ja auch von mir. Authentizität ist wichtiger als historisches Wirkbewusstsein.
Ja.
Nochmal. Authentizität ist wichtiger als rhetorisches Wirkbewusstsein. Mhm. Also wenn du authentisch und echt bist und sagst, wofür du stehst, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit viel größer, als wenn du rhetorisch rummachst. Denn wenn du zu viel Rhetorik machst, wirst du vielleicht bewundert von deiner Peer Group, ist ja beim Herrn Lindner auch so, also, oh, Herr Lindner, tolle Rede beim FDP-Parteitag, aber sie haben 4%. Also, sagt, stimmt.
Ja. Weil so hast du eben nur Applaus von den Fans, aber du gewinnst keine neuen Anhänger. Und jetzt müssen wir nochmal ein Stückchen weit zurückrudern. wir waren ja ganz zu Beginn mal bei der Körpersprache. So, für eine Lehrperson, also Lehrerin, Lehrer, ist ja, wenn sie, wenn er vor der Klasse steht, Körpersprache unerlässlich. So.
Nicht nur die Körpersprache, Christian, sondern Kommunikation natürlich auch.
Ja, alles. Also das ist nur ein Komplettpaket. Ich switch jetzt mal um. Wir hatten vor einigen Wochen bei uns in Bayern Unterrichtsausfall, weil witterungsbedingt. So, dann hatten wir wieder Distanzunterricht. Frank, welche Bedeutung hatten jetzt deiner Meinung nach Körpersprache allgemein im digitalen Zeitalter, wenn man jetzt eben nicht face-to-face kommuniziert, sondern, so wie wir jetzt gerade, über Kamera, also übers Internet?
Zuerst würde ich wieder sagen, bevor wir uns über die Körpersprache unterhalten, geht es ja um deine Authentizität und deine Potenziale. Was meine ich damit? Du kennst es ja wahrscheinlich von mir. Du hast ja gesagt, du hast das Buch auch gelesen, aus meinem Buch wahrscheinlich.
Dreimal gehört.
Wenn wir uns mal genau anschauen, was herausragende Kommunikatoren und Kommunikatorinnen ausmacht. Das eine ist zum Beispiel, natürlich neben der Klarheit und so weiter, aber ist jetzt erstmal, sie haben hohe Vitalität. Und damit meine ich nicht unbedingt Expressivität, das wäre falsch verstanden, sondern hohe Energie im Körper. Und warum ist das so? Wenn ich jetzt mal in euren Podcast umdrehen darf. Wir wissen heute, jede Depressionsbehandlung, wie ich immer sage, an der Klinik beginnt damit, dass die Vitalität im Körperlichen wieder hochgefahren ist. Vielleicht bekommst du eine Pille, die wirkt auch auf körperlicher Ebene. Und dann geht es um Sport oder Meditation oder Töpfern. Warum? Weil alle stehen im Verstand. Mhm. Denken, also in diesem Verstandesdenken, ja, in diesem sprachlichen Denken entstehen die Probleme, weil eine Kuh kennt kein Problem. Ja, wenn ich auf die Weide, die sagt nicht so, ein Scheißwetter, gebe ich keine Milch, mach die Kuh nicht. Sondern die Kuh frisst Gras, wie immer. Ja? Das heißt, nur der Mensch sagt, so ein blödes Wetter, heute wollte ich aber, oder jetzt regnet es und eigentlich wollte ich Skifahren gehen, was soll denn das? Und hat ein Problem im Kopf. Ja. Und wenn du das viel machst, und ich würde sagen, wir sind im Zeitalter der Menschheit, wo wir das alle fast machen und viele von uns viel zu viel, dann kann sowas irgendwie, wenn sie, und das kann auch noch gepusht werden durch dadurch DNA, wie wir wissen, ja, eine Veranlagung dafür, dass du halt in so eine Spirale reinkommt des Denkens, die dich letztendlich schachmatt setzt, was man Depression nennen könnte. Und deswegen ist wichtig, raus aus dem Denken, rein in den Körper. Das heißt nochmal, die Depressionsbehandlung beginnt immer am Körper. Und andersrum gedreht, jetzt für unseren Podcast, heißt es eine hohe Vitalität. Du denkst in der Regel positiver über das Leben. Mhm. Und das überträgt sich auch. Das Zweite ist, du bist kreativer. Das Dritte ist, du kannst besser mit Herausforderungen wie zum Beispiel Konflikten umgehen. Mhm. Und die Arbeit von Lehrern und Lehrerinnen ist extremst herausfordernd auf der Beziehungsebene. Und wenn du da eben eine hohe Vitalität hast, das ist eben der stärkste Hebel zur Veränderung unserer Emotionen, ist es extrem wichtig. Und ich, du hast ja im Vorgespräch nochmal mich gefragt, du kennst mein Studio hier, du hast gesagt, und rechts steht es Trampolin. Ja! Ich habe wahrscheinlich als einer der Ersten, als Corona kam, eins meiner Büros umgebaut in ein Studio und nebendran ein Trampolin. Warum? Weil ich vor Talks, vor Keynotes sowieso einfach 10 Minuten aufs Trampolin gehe. Mache ich auch jeden Morgen. Und du kennst ja auch meine Geschichten, wenn ich dann Keynotes halte in großen Hotels zum Beispiel mit ein paar tausend Leuten, dann hüpfe ich morgens einfach 10 Minuten vor mich.
Also ja. Mhm. Wieso denn nicht? Ja.
Aber warum denn nicht? Frank, heißt das dann, entschuldige, beim Online-Unterricht, beim digitalen Unterrichten, bei einer Online-Konferenz, dass es eigentlich wichtiger ist, wie meine eigene Vitalität ist, wie ich sozusagen in diesem Moment rüberkomme, als wie meine Keynote-Folien ausschauen?
Ich habe mal so, ich fange jetzt mal eben bei einem Punkt an. Wenn man jetzt erstmal nur sagt, aber du hast natürlich recht, weil wenn du hochvital bist, kannst du Menschen ganz anders führen. Warum auch? Weil du halt frei für die Beziehungsebene bist. Mhm. Und die Beziehungsebene ist eigentlich die Qualität deiner Beziehungsebene, ist die Qualität deines Unterrichts in Wirklichkeit. Mhm. Denn sonst bist du nur ein Chatbot, der da irgendwas ablaufen lässt. Wir wissen ja auch längst aus vielen Studien, dass je erlebnisreicher ein Unterricht ist, im Sinne der Didaktik, desto besser vermitteln sich die Inhalte. Ja? Das heißt also, du bist nur frei für die Beziehungsebene, wenn du einigermaßen vital bist. Das kann man schon merken, wenn man krank ist, hat man häufig keine Lust auf Leute. Weil, weil Krankheit ist eine Kommunikation mit sich selbst. Man zieht sich zurück. Das ist gut und richtig. Aber wenn man eben in die Performance geht mit anderen Menschen, ist es extrem hilfreich. Vielleicht nicht so wie ich. Mein Vater war Franzose, ich bin ein bisschen expressiver und als Speaker ein bisschen schneller unterwegs. So, ja. Aber dass man also in die Wahrnehmung eintaucht der beteiligten Personen. Denn die Wahrnehmung erzeugt, wie die Franzosen sagen, Rapport, also Beziehung. Weil nochmal, also die Wahrnehmung erzeugt diese Beziehung, die wir brauchen. Dafür musst du sehr wach sein. Ich habe ja selber 10 Jahre als Dozent gearbeitet, im Schauspieldozent, die waren zum Teil junge Leute. Außerdem, wenn du so viele Leute von dir hast. Und dann auch noch, Ladies and Gentlemen, im virtuellen Raum. Dann stehst du vor so einer Kamera oder sitzt vor so einer Kamera, darfst dich kaum bewegen. Ja, woher holst du denn da die Vitalität her? Ja. Die Stimme allein ist da auf Dauer schwierig, deswegen ein Tipp jetzt, vorher dich fit machen, 10 Minuten. Du brauchst nicht länger, 10 Minuten. Mhm. Und dann sagen manche, ja, aber wieso? Und dann, ja, in dieser Geschichte, weißt du, wenn ich dann im Hotel da mich fit gemacht habe, dann komme ich runter und manchmal werde ich angesprochen vor den Keynotes. Ja, Herr Asmus, sind ja immer so gut drauf. Wie machen Sie das? Ich denke, jedes Mal hüpft halt auch mal. Das heißt, wir haben den Glückstempel immer dabei. Natürlich gibt es Erkrankungen, die jetzt nicht so einfach so zu lösen sind, aber in der Regel, wenn du 10 Minuten hüpfst, vielleicht sogar mit den Armen nach oben gestreckt, so wie im Stadion, ist echt schwer, schlecht drauf zu bleiben.
Ja. Mhm.
Ne? Und es erhöht die Chancen eben, was ich vorher sagte, die Menschen steuern.
Also die Ursache und die Lösung sämtlicher Probleme ist dein Körper im Prinzip.
Ja, weil ohne
den
Körper
wärst du dabei. Ja, genau.
Ja, genau. Und wenn die Vitalität 10 ist, bist du sehr vital. Wenn sie 0 ist, bist du tot.
Ja, wir sind momentan auf einer 9 plus. Ja.
Genau, wenn es dann nur als reines Fleisch reinzieht, dann kannst du auch keinen Unterricht
machen. Jetzt war ja die Frage, im digitalen Raum, wie ist es jetzt, wenn wir im analogen Bereich bleiben, also wenn der Lehrer, die Lehrerin vor der Klasse steht, wie gelingt es da mit Körpersprache und Kommunikation vielleicht Schülerinnen und Schüler mehr für den Unterricht zu begeistern?
Tolle Frage. Also natürlich muss ich erstmal gute Kommunikation geht Selbstklärung voraus. Also bei mir selber didaktisch und methodisch klar sein. Ich muss erstmal wissen, um welche Inhalte geht es überhaupt, warum geht es um diese Inhalte überhaupt und in welcher Komplexität überhaupt. Also, denn Komplexität ist in der Kommunikation nicht wirksam. Auch wenn es um komplexe Sachverhalte geht, geht es immer darum, erstmal eben sich selber zu klären. Denkt an Einstein. Und der hat ja auch mal gesagt, wie war das nochmal?
Ich helfe dir. Wer nicht in der Lage ist, komplexe Sachverhalte einfach zu schildern, hat sie nicht verstanden.
Fantastisch.
Genau. Ich weiß.
Das war Johannes ja auch in der Goethe, wo er gesagt hat, ich habe Zeit, einen kürzeren Brief zu schreiben. Also, also natürlich geht es dann eben darum, zu verstehen, warum mache ich das, wie mache ich das. Und wenn ich eben dann von selber überzeugt bin, Selbstklärung, dann kann ich auch gut mit Vitalität diese Inhalte vermitteln. Dann kann ich vermitteln. Aber wenn die Vitalität irgendwie im Keller hockt, dann wird es schwer. Oder wenn ich eben nicht klar bin, was die Griechen Logos nannten, die Klarheit auf der Sachebene, dann ist es eben auch schwer. Also die beiden Dinge müssen natürlich zusammenkommen.
Entschuldigung, Anna.
Meine Frage passt genau dazu. Und zwar, jetzt haben wir das Digitale besprochen und das Analoge besprochen. Jetzt ist es in einem klassischen Klassenraum eher so, dass ja die digitalen Medien im normalen Regelunterricht integriert werden und eingebunden werden. Und ich sehe mich auch selber oft in der Rolle, dass dann das Smartboard läuft, dass der Beamer läuft, wie ich immer, ich gerade technisch ausgestattet bin. Und ich das Gefühl habe, auf einmal ändert sich meine Rolle vorne. Ich bin sicher, welche Rolle ich einnehmen soll. Drehe ich mich zur Klasse, drehe ich mich zum Smartboard? Wie kann man da mehr Professionalität reinbringen?
Da habe ich einen anarchistischen Ansatz und ich habe diese Woche einfach dann durch dich, Anna, mal zum Posten auf LinkedIn, das mache ich vielleicht am Donnerstag, ja, dass ich das Rolle, also von einer Rolle zu reden, problematisch finde. Warum? Weil eine Rolle erschafft immer ein Konstrukt, eine Identität. Und eine Identität ist immer ein Konstrukt. Warum?
Also.
Perspektive ist subjektiv, jede Perspektive ist selektiv. Wir können mit Sprache nicht die Wahrheit ergreifen. Geht nicht, ist unmöglich, weil Sprache ist immer ein Konzept. Und eine Identität ist auch ein Konzept. Ne? Also ich komme ja aus Konstanz, wenn der Vogel über den Bodensee fliegt, sagt er nicht, jetzt bin ich ein Schweizer Vogel, jetzt bin ich ein deutscher Vogel. Der Vogel fliegt. Er hat keine Probleme mit seinem Selbstwertgefühl, ja, weil er eben sein Selbstwertgefühl nicht an eine Identität bindet. Wenn du also in der Rolle, im Rolldenken drin bist, bist du mit dir beschäftigt. Wie wird man denn frei? Frei wird man durch Hingabe an die Aufgabe und die anderen Menschen. Denn die Hingabe befreit, die Hingabe an andere Menschen, befreit uns aus unserer Ich-Bezogenheit und entfaltet erst unser wahres Potenzial.
Ja.
Ich würde eher von Aufgabe oder von Funktion sprechen. Also Lehrer und Lehrerinnen haben für mich keine Rolle, die haben eine Funktion. Und die Funktion ist eben das Potenzial der Kinder bestmöglichst zu entfalten. Das ist Aufgabe von den Pädagogen, von denen, die mit dem Kind gemeinsam durch Dinge durchgehen. Und das ist eine Funktion. Ja, und wenn du eine Rolle hast, dann denkst du, wie muss ich mich jetzt darstellen? Das wäre praktisch wie zum Vorstandsvorsitzenden. Es gibt die meisten Vorstandsvorsitzenden, außer die, mit mir gearbeitet haben. Gehen auf die Bühne und spielen eine Rolle. Und man merkt, es ist nicht echt. Und sie ersticken in dieser Rolle. Andere gehen auf die Bühne und in dem Moment geben sie sich der Sache hin.
Ja.
Ja, eine gemeinsame Strategie, wie wir erfolgreich sind. Oder es geht gemeinsam um Nachhaltigkeit. Und wenn du da einsteigst, entfaltest du dein wahres Potenzial. Mhm. Das ist das Wunder.
Ja.
Das ist ein Wunder. Wir entfalten uns durch Hingabe. Wir kommen durch Hingabe in den Moment. Und eine Rolle ist immer im Kopf, also ausgedacht.
Mhm. Ich stelle mir jetzt gerade vor, du wirst jetzt spät nachts angerufen, morgen Meeting Shiner Club in Berlin. Und du kommst dahin und du bist vielleicht nervös, aber ich kenne dich, ich weiß, du bist nicht nervös, weil dein Credo ist, der Bedarf des anderen befreit mich von meiner Ich-Bezogenheit. Und dann gehst du dahin und kannst ganz aus dir selbst heraus agieren und sprechen und du bist selbstsicher. Und ich weiß von dir den klugen Satz vom berühmten Hamburger Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun, der da lautet, jetzt habe ich ihn vergessen, Moment, ich habe ihn gleich wieder. Genau. Die Beziehungsebene bestimmt immer die Sachebene.
Wo ist es?
Der Schulz von Thun hat ja auch verschiedene Verständlichmacher charakterisiert. Ja. Und das ist natürlich für einen Lehrerberuf unheimlich wichtig, vor allem für die angehenden Lehrkräfte, jetzt für die Referendare. In Österreich, wie nennt ihr das schnell wieder, Anna?
Studierende.
Genau, Studierende. Frank, welche Verständlichmacher könnte man denn jetzt angehenden Lehrkräften mit auf den Weg geben?
Also klar, es gibt nach Friedemann schon Schulz, das ist natürlich auch nur ein Konzept, es gibt natürlich andere aus der Kognitionspsychologie, aber aus der Kommunikation, drei Verständlichmacher. Und der erste ist überraschenderweise, Gliederung. Heißt, was nicht glasklar gegliedert ist, kann unser Verstand nicht erfassen. Das habe ich ja mit euch dann damals geteilt, bei Apple auch. Ne? Also das heißt beispielsweise, wir Menschen kommen, beziehungsweise unser Verstand kommt sehr gut klar mit einer Dreiergliederung.
Der Trias, warum? Genau.
Genau, eine Trias nach Griechisch. Also in der Antike war jedes Theaterstück natürlich eine Trias, das war auch eine Trilogie noch zusätzlich. Hey. Auch Theaterstücke sind immer drei gegliedert, außer es ist ein Akte oder zwei Akte. Auch ein Fünfakter ist im Wesentlichen drei gegliedert, hat einen kleinen Schluss. So sind meistens Kinos aufgebaut. Aber wir haben es eben auch in vielen anderen Gesellschaftsbereichen. Wir haben es im Militär, wir haben es in der Politik, wir haben es überall, diese drei, morgens, mittags, abends. Ne? Eine Kuh sagt nicht, jetzt ist morgens, jetzt ist mittags, abends. Ja? Diese Struktur des menschlichen Verstands. Oder Legislative, Exekutive, Judikative, Geist, Seele, Körper. Überall haben wir. Ne? Und wir kommen halt mit der drei extremst gut klar. Vielleicht ein viertes Element, wenn sich das vierte Element von den ersten dreien unterscheidet.
Ja.
Das heißt, die besten Kinos, die ich gesehen habe, waren immer entweder intuitiv oder geschult, wie bei Steve Jobs, ganz bewusst, waren drei gegliedert. Ne?
Mhm. Mir im Gedächtnis blieb da die Einführung des iPhones 2007. One More Thing. Und diese Keynote gilt ja auch heute noch als Meisterstück der strategischen Kommunikation, also der geplanten und beabsichtigten Kommunikation. Und das kann man natürlich als Lehrkraft genauso sehen, wenn ich da jetzt irgendwie die Einführung des Infinitivsatzes. Ja, spannendes Beispiel jetzt an dieser Stelle, wenn ich das jetzt so auferzählen möchte. Und du sagst ja auch, all das, was du heute in puncto Kommunikation weitergibst, beruht im Prinzip auf 2000 Jahre altem Wissen nach Aristoteles. Die Heldenreise zum Beispiel.
Ja,
kannst du uns da vielleicht noch mal kurz was dazu sagen?
Absolut. Aber jetzt noch mal ganz kurz zur Gliederung. Nur ganz kurz nochmal, weil ich muss einmal das auch wirklich sagen, wie ich es empfinde. Ihr wisst ja, ich sage, was ich denke.
Ja.
Ich bin Lehrerin extremst dankbar für ihre Arbeit. Und ich weiß, es ist eine schwere Arbeit. Und was wir hier sagen, kann eben die Arbeit extrem unterstützen.
Mhm.
Und nehmen wir mal dieses Beispiel militärischer Bereich. Also ein Befehl der Navy Seals, wie du ja weißt, darf höchstens drei Aspekte beinhalten.
Ja.
Aber es gibt oben drüber noch den Commander Intent. Also sozusagen neben den drei Schlüsselbotschaften gibt es noch die eine Kernbotschaft.
Genau, die Brücke halten.
Die Brücke halten zum Beispiel, genau. Das heißt also, leider so ein Trump macht das ja immer, ne? America first ist die Core. Drei, ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Jetzt hat er drei neue.
Ja.
Ich will gar nicht drauf eingehen, sonst wird mir schlecht, aber zurück. Der ist sehr klar. Also wenn du ein Thema hast, könntest du also drei Schlüsselbotschaften damit verbinden. Und die eine Botschaft, das könnte zum Beispiel das Why sein. Warum wichtig, dass wir das uns heute anschauen? Ja. Weil, das kommt ein Satz. Und der Satz wiederholt sich vielleicht noch ein, zwei Mal und am Schluss auf jeden Fall nochmal. Das wäre ideal. Ja? Im Sinne der Gliederung. Und ich komme mit Heldenreise und dann gibt es ja noch als zweiten Verständlichmacher die Einfachheit. Ja? Also Komplexität ist eben nicht wirksam. Einfach heißt zum Beispiel, einfache Satzstrukturen in der Kommunikation sind sehr, sehr hilfreich, vor allen Dingen im Reden. Auch wenn ich extrem viel Inhalte gerade rauspushe, ist die Sprache relativ einfach. In die Tiefe natürlich kann man dann komplex werden. Why not? Weil E ist gleich MC Quadrat ist einfach, aber wenn du in der Tiefe einsteigst, wird es richtig kompliziert. Muss auch so sein. Ja? Und der dritte Macher ist Kürze. Also Lernblöcke auch vielleicht kürzer macht, dass man auch Botschaften kürzer macht eventuell. Ja. Kürze ist ein wesentlicher Verständlichmacher. Und die Heldenreise nun ist eine Gliederung, die also die drei nutzt. Es gibt also immer drei Akte. Also. Jeder Film ist eine Heldenreise. Ja. Und es sind also drei Akte. Der erste Akt geht eher um den Kontext. Der zweite Akt geht viel Action. Und der dritte Akt, so die Ergebnisse. Ne? Alle sind tot oder haben geerdet.
Star Wars, genau.
Ja, genau, Star Wars ist absolut immer so. Und jetzt hast du unter jedem Akt vier Szenen. Das muss nicht so sein, aber so wie die drei eine archetypische Struktur ist, unserem Verstand uns die Welt zu erklären, die Welt ist ja nicht so, so ist die Heldenreise eine archetypische Struktur für starke Entwicklungsvorgänge. Also wenn du richtig krass strategische Kommunikation machen willst als Lehrer oder Lehrerin, ich glaube, es hat noch niemand auf diesem Planeten gemacht, deinen Unterricht bauen, nicht nur in drei Glieder, sondern in Form einer Heldenreise.
Also.
Warum? Weil es natürlich diese Dramaturgie unten drunter, aber es ist nur ein Spaß, ne? Das müsste man machen, weil diese Dramaturgie dann unten drunter den Unterricht spannend gestaltet. Da kannst du sagen, weißt du, so in der Heldenreise gibt es doch schon einen gefährlichsten Punkt. Da kannst du sagen, jetzt kommen wir zum gefährlichsten Punkt. Oder so. Du kannst auch anders nennen. Du kannst auch zum herausforderndsten Moment, wenn du in dieser Ebenengleichung das machst. Sagen alle, was für ein gefährlichster Punkt, was kommt denn jetzt? Ja. Es wird also durch die Heldenreise plötzlich spannend. Was eine Dramaturgie leisten kann. Aber das war jetzt wirklich für die Zukunft, für die nächsten 500 Jahre, was Pädagogik ist.
Okay. Frank, wir haben ja in den letzten Jahren nicht so freiwillig, ich sage jetzt mal Stichwort Corona, Distanzunterricht erleben müssen und so weiter. Wie hat sich denn jetzt dadurch deiner Meinung nach Kommunikation allgemein verändert? Nicht nur jetzt Kontext Schule, sondern auch Kontext jetzt Wirtschaft und so weiter. Weil es hängt ja so viel mehr dran.
Ja.
Das hat sich
vielleicht
deiner Meinung nach getan.
Vielleicht könnten wir auch noch Social Media ein bisschen einbauen, es vereinbar ist mit dieser Frage, sonst stelle ich es nachher extra.
Also nehmen wir noch mal diese drei Prinzipien in der Antike, die sich ja auch kognitionspsychologisch stecken, sozusagen Logos, Pathos, eben. Das sind ja auch die in meinem Buch. Logos geht es also um die Klarheit auf der Sachebene. Pathos geht es um Emotionen. Und natürlich, wir sind Menschen, haben Emotionen. Und die meisten Entscheidungen werden emotional getroffen und nachher rational begründet. Im wissenschaftlichen Kontext ist nicht jede Entscheidung wirklich nur sachlich, wie man denkt. Und es ist dann Ethos, also glaubwürdig. Wofür stehst du und in welche Richtung gehst du? Fange ich mal mit Ethos an.
Okay.
Ethos wissen die Pädagogen ja sehr gut. Man kann es aber jetzt auch auf mich als Vater und Mutter dann, auf meine Frau runterbrechen. Unsere Kinder lernen ganz stark durch unser Vorbild. Das ist unsere Glaubwürdigkeit. Das ist unser Ethos. Und das ist halt bei Lehrern auch so. Also wenn man den Lehrer für glaubwürdig hält, wenn man ihn toll findet und so weiter, ja, wissen wir alles. Und der Punkt Logos, das ist eben die Klarheit, die wir vorher besprochen haben. Und der Pathos ist eben, dass es irgendwie spannend ist, dass es eben auch mal das passiert und das passiert und das. Nehmen wir mal virtuelle. Also Logos, du musst im virtuellen Raum noch klarer sein.
Okay. Heißt also, dass allen Grund, also Logos natürlich absolute Grundlage, aber damit ich wirklich den Draht zu meiner Klasse halte, ist Authentizität unerlässlich. Also ich muss irgendwie sympathisch wirken, um meine Inhalte an die Gegenseite übermitteln zu können. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Das wird dann Pathos und Ethos. Ne? Logos okay. ist mehr Klarheit. Mhm. Pathos und da geht es eben um Sympathie, ist einer der wesentlichen Überzeugungsfaktoren. Das wissen wir ja auch aus der pädagogischen Forschung. Ne? Ja. Wir wissen, dass gerade in der Grundschule die Kinder, ist bei meinen Kindern extrem so geworden. Wenn sie einen Lehrer geliebt haben, dann waren sie gut in dem Fach. Und ein Jahr später, anderen lernen sie doof fahren, waren sie schlecht in dem Fach. Ja? Also das ist unglaublich. Das ist auch gut gewesen, ja, das ist auch bei Therapeuten so und so. Das heißt, es kommen eben diese anderen Faktoren, Pathos und Logos, Ethos ins Spiel. Was heißt das jetzt im virtuellen Raum? Natürlich, meine Kids, gut, ich bin auch Apple-affin, aber die können halt mit diesen Geräten wahnsinnig gut umgehen. Und die Fortbildung für Lehrer und Lehrerinnen ist so wichtig. Und man darf die da auch nicht alleine lassen.
Yep.
Also aus meiner Sicht müssen Lehrer und Lehrerinnen Meister und Meisterinnen des digitalen Zeitalters werden. Ja. Sie müssen es werden, Kontakt zu den Kindern zu halten und sie zu verstehen. Und sie müssen es sein, weil diese Kinder nachher letztendlich auch wirtschaftlich gesprochen auch selbst Meister und Meisterin der digitalen Zeit sein müssen. Sonst haben wir keinen Erfolg in der Welt. Also nochmal, da darf man natürlich Lehrer und Lehrerinnen nicht alleine lassen. Sondern das ist unfassbar wichtig. Dann kannst du eben auch neben Klarheit auch den Kontakt zu den Kindern und Kindern halten, denn Mentalität und so weiter, eben auch die Tools musst du drauf haben. Yep. Die lachen die Kids nicht aus, wenn du die Tools nicht drauf hast. Und noch im virtuellen Raum passiert immer was. Ich meine nicht, dass was nicht funktioniert. Bei meinen Kids auch viel nicht, bei mir auch als Kinospeaker. Vollkommen wurscht. Aber dass du dich halt da reinwagst in diese Welt. Beispielsweise, kennen ja viele von euch wahrscheinlich auch, vielleicht trauriges Beispiel. Ich habe meiner Mutter, die leider nicht in Berlin lebt, sondern in Konstanz, damals auch ein iPad geschenkt. Ja? Also. Nie ausgepackt. Und jetzt hat sie den Zug total versemmelt.
Mhm.
Sie ist völlig abgehängt. Sie ist abgehängt von ihren Enkeln und so weiter. Und es gibt andere Leute, alte Leute, die haben, also so ein alter Winteralter mit 100 Jahren, die haben da einfach weitergemacht als Unternehmer und Unternehmerin. Why not? Du kannst Meister oder Meisterin des Digitalen sein. Du kannst es jetzt entscheiden und dich auf den Weg machen.
Ja.
Und dann wirst du nicht abgehängt persönlich und du bist in deinem Job gefragt von den Kindern oder von Kunden oder von Mitarbeitern. Wir leben in einer zum Teil digitalen Welt. Und natürlich wissen wir alle, das lässt sich prozentual nicht genau aufschlüsseln, das lässt sich ja gar nicht in Wirklichkeit genau messen, aber es gibt natürlich solche Tests, dass zum Beispiel, wenn man virtuell vermittelt, also musst dir vorstellen, selber Lehrer, selber Lehrerin, dass die halt im Bereich ungefähr maximal 80% so gut die Inhalte vermitteln, über einen Test abrufbar, wie in Live und Präsenz. Das ist halt so.
Ja. Ja,
also wir sind in dem virtuellen Raum noch nicht so gut. Das ist ganz normal. Wir wollen es ja auch. Wir wollen ja auch nicht nur virtuell sein. Das wäre ja schrecklich. Meine Gott, wie ich mich gefreut habe nach Corona wieder Menschen. Alle haben mich danach gesehen, weil grundsätzliche Bedürfnisse nicht zu erfüllen sind, nur im virtuellen.
Ja. Absolut. Ja.
Frank, du bist ja weltweit unterwegs und arbeitest mit ganz, ganz vielen Konzernen. Gibt es da die eine Frage, die dir immer wieder gestellt wird?
Also ich muss kurz einschränkend sagen, ich war ja auch 20 Jahre Theaterregisseur und das war ich im deutschsprachigen Raum. Ich verstehe alles auf Englisch. Meine Kinder gehen auf eine deutsch-amerikanische Schule und aus halb Amerikanerin. Also das klappt schon. Aber ich fühle mich natürlich deutlich wohler in meiner Sprache, wenn ich arbeite. Das ist auch der Grund, warum ich überwiegend im Dachraum arbeite.
Okay.
Bin natürlich auch mal, zum Beispiel fliege ich nach Mailand, Ende der Woche, mit einem Weltstar, einem Sportler, aber ich darf nicht sagen, weil wenn ich sagen würde, müsste ich jetzt für die Aussage sofort 50.000 Euro zahlen. Das ist ganz witzig, wirklich.
Okay.
Und zwar bei jedem Mal, wenn ich sage. Also wenn ich dann dreimal sage, dann von 150.000 Euro. Also die eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist eine gute Frage. Also erstmal werden natürlich viele Fragen gestellt. Was ist die eine Frage? Ich merke, wie sich die Menschheit vertieft. Das heißt, ich werde also, wie vorher gesagt, ich werde engagiert für einen Pitch, für eine Kommunikationssituation, für einen Vortrag, für eine Präsentation, für Positionierung, für das Why herausarbeiten, für whatever. Aber wenn wir dann tiefer und tiefer und tiefer gehen, merkt man, wie alle Menschen sich große Sorgen machen. Den Planeten und die Menschheit. Weil es gab noch nie so viele wirklich existenzielle Krisen, die wir auch noch zum Teil selber gemacht haben. Und man fragt sich, warum das denn jetzt alles und wie schaffen wir das überhaupt? Ich glaube, wenn man was Positives daraus nehmen möchte, bedeutet ja Krise die Möglichkeit, bewusster zu werden. Mhm. Wir sehen da auch, dass wir haben ja nur zwei Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln. Durch also nicht ignorieren, sondern anerkennen, was ist und Anpassung und weiß. Ja, und die Pädagoginnen und Pädagogen helfen uns dabei, weise zu sein. Da geht das schon ein paar los, die uns erklären, was ein Auto ist. Das ist besser, als wenn ich zum Beispiel Buchschule und so ein Ding gegangen bin. Und das Zweite ist eben durch Leid. Das andere ist Lernen durch Leid. Da ist es jetzt so, dass immer mehr Menschen verstehen, es gibt kein Schlupfloch mehr. Du kannst nicht mehr nach Neuseeland, selbst super rich people, Neuseeland geht nicht mehr so richtig und da geht es auch nicht mehr. Die Schlupflöcher werden immer kleiner. Und man versteht immer, wir sind eine globale Gemeinschaft. Wir als Menschen, zusammen mit Tieren und Pflanzen, tun hier was gemeinsam. Und ich merke eben so eine Bewusstseinsvertiefung bei den Menschen, dass wir stiller werden, irgendwann nachdenklicher, auch dann gucken, dass sie also dieses Contribution, Beitrag leisten, mehr in den Vordergrund tritt und sich weiterentwickeln wollen. Und zwar nicht als Vorstandsvorsitzender, sondern als Mensch.
Frank, kommen wir jetzt mal zur vermeintlich letzten Frage.
So, ja, gerne.
Ich sag bewusst vermeintlich, weil die Hörer kennen mich ja. So, wir stellen uns jetzt mal vor, du wärst Schüler, kurz vor deinem Abschluss. Und ich frage dich jetzt, wie sollte dein Lehrer, deine Lehrerin sein, damit sie wirklich Impact bei dir hinterlassen? Also, wie sollten Lehrer sein, um Schüler, Schülerinnen wirklich zu berühren, zu erreichen?
Das geht eben wieder auf die Rollenfrage und da kann ich ein Forschungsgut teilen aus der Führung. Das ist ja ganz ähnlich. Lehrer und Lehrerinnen führen. Und da weiß man, dass die ideale Führungsperson gibt es nicht. Ausrufezeichen. Hat schon Peter Schwacker gesagt, der Erste, der sich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das gibt es nicht. Aber besonders wirksame Führungspersonen sind Menschen, die ihr Potenzial eben nutzen. Also wieder Authentizität und Entfalten, die selbst entfaltet.
Okay.
Und es kann schon sein, dass sie nicht auf jeden resonieren. Ja? Mhm. Das kann sein. Und mit anderen besser resonieren. Und das ist nicht schlimm. Das ist, wie es ist. Aber da rate ich eben wieder eher aus der Führung auch heraus. Ich mache den Post am Donnerstag. Ja, super.
Läuft.
Ja, genau. Sich zu konzentrieren, nicht auf die Rolle, sondern auf die Funktion. Was ist meine Funktion? Dann findest du auch den Weg kreativ, wie du die einzelnen Menschen vor dir unterstützen kannst, besser oder ja, und das ist eben, wie gesagt, ganz normal. Ja, so zum Beispiel für mich war sehr wichtig, also ich konnte diesen ganzen hierarchischen Typen nicht ab, ne? Klar, ich habe die Freiheit geliebt und sie mir auch geholt, indem ich dann halt manchmal nicht in die Schule gekommen bin.
Böser Frank.
Ja, habe ich in den Wald gefahren, bin da in Konstanz, habe gedacht, hoffentlich finde ich heute eine Leiche, da brauche ich nicht in die Schule. Lass dann diese Gedanken auch gehen bei Schüler und Schülerinnen. Ja. Aber ich hatte einen, dankenswerterweise wie so viele, hatte ich einen, bei mir waren es vielleicht vier oder fünf wichtige Lehrer, aber einen, der Herr Griesinger, der deutsche Lehrer, der hat gesagt, der war ganz warm als Mensch, aber im Logos dazu auch sehr klar. ne, fördern und fordern. Und der hat dann, als ich immer schlechter wurde in der Schule, in der 10. Klasse, mich nachher gefragt, du Frank, jetzt nach dem Unterricht, hättest du noch mal kurz Zeit?
Ich,
ja, und schon diese Frage war damals in dieser Kooperationsart faktisch neu damals. Ja. Ja, und dann sind alle rausgegangen, dann haben wir uns hingesetzt und dann hat er gesagt, also aus meiner Wahrnehmung heraus sehe ich, du gehst gerne Windsurfen, du machst gerne besser als aufgezählt, das muss auf Sachebene, dann wie es auf ihn wirkt. Ja, und dann hat er gesagt, ja, mach dir klar, du musst nicht hier sein. Du hast die Schulpflicht erfüllt und du kannst jetzt aufstehen, aus diesem Raum rausgehen und nie wieder zurückkommen. Und die Abitur machen wollen, können hier bleiben. Dann eine Pause.
Ja.
Und zum ersten Mal habe ich Aufsteigen gespürt. Nein, ich will aber Abitur machen. Weil vorher war das immer Druck von außen. Ja. Meine Eltern, die Lehrer, musste aber. Mhm. Und dann habe ich mich selber nicht mehr gespürt. Wer hat mir Freiheit zurückgegeben? Und darin lag, mich wieder selber zu spüren, ob ich das will oder nicht. Mhm. Ich habe mich gespürt, nein, ich will das. Dann meinte ich, okay, dann, wenn du Lust hast, wir überlegen, wie du es schaffst, weil so aus meiner Sicht wirst du es nicht schaffen. Und dann habe ich nur mit 2,4 gemacht. Vielen Dank, Herr Griesecker, an dieser Stelle.
Ja. Gerne.
Also großartig auch Lehrerin und sein können. Ja?
Ja.
Und meine Kinder haben natürlich auch Heroes. Und die meisten erfahren das auch nie. Ja, ich habe das schon häufig gesagt, was auch schade ist. Ne? Also auch mal da hinausgesprochen, daraus gefunkt, ihr macht einen wahnsinnigen Job bei bestimmten Kindern.
Ja?
Und heute haben wir uns einmal überlegt, wie man vielleicht noch ein bisschen besser das machen kann.
Ja. Und ich halte jetzt mal fest, Menschen folgen Menschen.
Und wow, die,
ja, kenne ich von dir, danke. Und ich denke mir einfach, ja, die Sachebene ist verdammt wichtig. Ohne die geht's nicht, aber die Beziehungsebene bestimmt eben die Sachebene. Und wenn der Draht zwischen Lehrkraft und Klasse stimmt, dann ist verdammt viel möglich. Und ähnlich wie es der Deutschlehrer bei dir geschafft hat, so wünsche ich es allen Hörerinnen und Hörern, dass die das auch schaffen und die Welt somit, und das ist jetzt ein bisschen kitschig, aber ich glaube das wirklich, dass wir die Welt schon zum Positiven hin verändern können und auch irgendwie müssen, weil ansonsten würden wir den Job nicht machen.
Also, wenn man die Krisen der Welt anschaut, muss die Menschheit sich so schnell wie möglich weiterentwickeln.
Ja.
Und auf der anderen Seite, das Gute ist, dass ich in den letzten Jahren so eine krasse Weiterentwicklung in den Unternehmen gesehen habe, wie nicht in den 20 Jahren davor.
Okay. Stimmt. Ja, wenn der Druck dann eben von außen kommt, denkt man vielleicht doch mal um.
Mhm.
So ähnlich wie es bei dir war, weil man dann ganz einfach merkt, ey, ich muss das nicht machen. Vielleicht will ich es ja sogar machen.
Ja.
Und naja, so eine, wie in der griechischen Antike, so eine Flamme entzünden im Gegenüber. Man soll ja den Leutchen nicht lernen, so und so baut man ein hochseetüchtiges Schiff. Lehre ihnen die Sehnsucht nach mehr. Ich schweife jetzt wieder ab im Geschichtsunterricht der 6. Klasse. Oh, Leutchen.
Ich kenne auch, den darf ich jetzt aber auch nicht nennen, einen von einem großen Maschinenbauer, einen Hidden Champion, also einen unbekannten Weltmarktführer. Und der Vorstandsvorsitzende hat selber 4 Kinder.
Also.
Und der dieses reformpädagogische Konzept eben, hilf mir es selbst zu tun.
Ja, genau.
Das ist dein Führungsansatz.
Also.
Ja, dachte ich auch. Wow.
Ja.
So simpel und doch so mächtig, so wirkmächtig, genau.
Das ist unglaublich, ja.
Ja.
Was die Strategie macht, der kein Vorsitzender allein, sondern hat einen Experten, er hat seinen Führungskreis, er hat seinen Inner Circle und so weiter. Ja, alles Menschen.
Ja. Ja?
Und der Idee, da reinzugehen, um die Entfaltung dieser Menschen schönstmöglichst zu begleiten, und da heraus kooperativ eine Strategie zu entwickeln, da habe ich gejubelt.
Ja. weil man, und jetzt schließe ich den Bogen auch wieder hier, anderen Menschen hilft, sich selbst zu entfalten. Und das machst du, das machen zigtausende Lehrer weltweit. Und ja, ich applaudiere uns jetzt mal kurz selbst.
Frank. Lehrer sind Agents for a Better.
Ja.
Und ich bin es eben auch, weil man, auch wenn ich etwas ganz anderes gebucht bin. Ich habe vorher gesprochen mit einem Wiener CEO jetzt, der Startup-Gründer auch. Der kommt nach Berlin mit seinem Marketing-Chef hin und da geht es darum, den Pitch zu gewinnen.
Ja. Also.
Aber eben auch um alles der Welt.
Frank, die heutige Folge ist so eine, ich glaube, ich könnte jetzt noch ewig mit dir aufnehmen. Aber
absolut.
Wir wissen natürlich auch, deine Zeit ist sehr begrenzt. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns warst. Das war ein tolles Gespräch, was auch noch lange nachwirken wird. Und
auf
wo einfach
Fall.
Jetzt ein bisschen der Kopf Zeit braucht, darüber nachzudenken und zu überlegen, wie man das jetzt im eigenen Unterricht umsetzen kann. Vielen, vielen Dank.
Ja, ganz herzliche Grüße an alle Lehrer und Lehrerinnen da draußen.
Richtig gern aus. Grüße nach Berlin. Grüß mir Frau und Kind. Und hoffentlich
Kinder.
Bis bald mal wieder. Kinder, Verzeihung.
Ja, Kinder. Vielen Dank, macht's gut.
Dann danke, Frank.
Danke dir, ciao. Was ich heute für mich selbst, für mich persönlich mitgenommen habe, sind ein paar Prinzipien. Ja, zum Beispiel, dass Menschen immer Menschen folgen. Keinen Prinzipien, ganz einfach. Also mein Tipp, den ich mitgenommen habe, für mich als Lehrer und für Lehrer da draußen, für Lehrerinnen da draußen ist, sei du selbst, ja. Sei authentisch und bei egal, was du sagst, was du deiner Klasse beibringen willst. Klar, Logos und so weiter, das Fachwissen hast du, die bringst du das jetzt aber an den Mann, respektive an die Frau. Naja, durch Selbstklärung. Sei du selbst und kläre ganz einfach, was du sagen willst. Und das, was Frank mir da mitgegeben hat, ist die Trias, die Dreigliederung, ja. Gliedere alles in drei Teile, weil sich die Zahl 3 einfach gut bei Menschen einprägt. Ja, 3 Teile Star Wars und so weiter. Eine Trilogie läuft und sei du selbst. So, genug gelabert, Anna, nun zu dir.
Ich nehme auf jeden Fall den Punkt Vitalität mit. Ich glaube, das ist einer, der ganz oft irgendwie untergeht. Man hat da noch einen Termin, man schaut, dass man das noch erledigt.
Mhm.
Und oft denkt man dann gar nicht mehr dran, wie man beim Gegenüber ankommt und dass es wirklich einmal ein paar Minuten Auszeit braucht, so wie Frank sagt, einfach am Trampolin springen, vielleicht raus in den Garten gehen, 10 Minuten frische Luft schnappen.
Wieso nicht?
Und dann voller Elan in den Unterricht reingehen. Und so wie es heute bei der Folge war, Frank hat uns so angesteckt mit seiner Vitalität, mit seiner guten Laune, dass es einfach ein Traum war, heute mit ihm zu sprechen und aufzunehmen.
Ja, also an der Stelle nochmal danke. Danke, Frank Asmus, du hast wirklich Impact bei uns hinterlassen. Und ich wünsche uns allen, dass wir genau diesen Impact bei unseren Schülerinnen und Schülern hinterlassen. Das wäre so mein One More Thing für heute. Und nun bleibt mir nichts anderes übrig, um mich zu verabschieden. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.